Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Gebäude und Straßen aus Beton bauen, um CO2 zu speichern. Klingt erstmal paradox. Die Baubranche ist nämlich für 10% der Treibhausgase in Deutschland verantwortlich. Aber ein Team aus der Schweiz forscht genau daran, das zu ändern. Es will CO2-neutralen Beton herstellen, der irgendwann vielleicht mehr CO2 speichert, als bei der Herstellung frei wird. Ein beliebter Ansatz dafür ist, Pflanzenkohle in den Beton zu mischen. Denn wenn man zum Beispiel aus Holz Kohle herstellt, dann bleibt das im Holz eingelagerte CO2 zum Teil gebunden, anstatt frei zu werden, wenn das Holz vermodert. Die Kohle im Beton führt aktuell noch zu einigen Problemen. Zum Beispiel nimmt der Beton dann zu viel Wasser auf und bei der Herstellung staubt die Kohle, wodurch die Explosionsgefahr steigt. Die Schweizer Materialwissenschaftler haben eine neue Idee. Sie mischen die Kohle erst mit Bindemittel und formen daraus dann 1 bis 2 Zentimeter große Kügelchen. Die mischen sie dann mit dem Beton, bevor er verbaut wird. Laut ihnen ist das Ergebnis ähnlich gut wie normaler Beton. Fotos zeigen allerdings, dass der Beton dann kleine schwarze Flecken hat. Nach Schätzung einiger Astronomen müsste es allein in unserer Milchstraße etwa 10.000 außerirdische Zivilisationen geben. Aber bisher wurden trotz intensiver Suche keine Aliens entdeckt. Forschende haben deshalb nochmal untersucht, ob die Schätzung eventuell auf falschen Voraussetzungen beruht. Und es gibt einen Faktor, den sie als wichtig ansehen, der aber bisher meist unterschätzt wurde: Sauerstoff. Die Forschenden sagen, dass für eine fortgeschrittene, für uns erkennbare technische Entwicklung Sauerstoff unverzichtbar ist. Denn um das Material für höhere Technologien zu produzieren, braucht man fast immer Verbrennungsprozesse. Bei uns auf der Erde hat das Feuer eine entscheidende Rolle für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation und die Anfänge von Technologie gespielt. Zum Beispiel hat Feuer beim Kochen geholfen und beim Roden von Wäldern. Deshalb sagen die Forschenden, bei Planeten, die weniger als 18% Sauerstoff in ihrer Atmosphäre haben, ist es eher unwahrscheinlich, dass dort eine fortgeschrittene Zivilisation existiert. Gegenüber Veganerinnen und Vegetariern existieren einige Vorurteile. Die haben Forschende aus Polen jetzt genauer untersucht. Sie haben sich vor allem die Unterschiede zwischen Männern und Frauen angeschaut. Dabei kam raus, gegenüber männlichen Veganern und Vegetariern gibt es in Polen mehr Vorurteile als gegenüber Frauen, die auf Fleisch oder auch andere tierische Produkte verzichten. Denn viele der Befragten sahen Vegetarier und Veganer als schwächer oder weniger männlich an als Fleischesser. Auch Veganerinnen hatten diese Vorurteile. Das hat die Forschenden besonders überrascht. Sie sagen, die Verbindung zwischen Männlichkeit und Fleischkonsum ist noch viel stärker ausgeprägt, als sie erwartet haben. Auf die Frage, ob es okay wäre, wenn der Partner oder die Partnerin vegan essen würde, sagten vor allem Männer nein. Die Forschenden erklären sich das so, dass die Männer befürchten, dann selbst Stück für Stück veganer leben zu müssen. In Deutschland leben deutlich mehr Frauen als Männer vegan. Auch bei uns berichten Medien immer wieder über diese Vorurteile. Ausreichend wissenschaftlich erforscht ist das bei uns aber noch nicht. In Deutschland verschreiben Ärztinnen und Ärzte immer mehr Apps, zum Beispiel gegen psychische Erkrankungen und Diabetes. Offiziell heißen solche Therapie-Apps digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGAs. Sie sind seit Herbst 2020 in Deutschland zugelassen und seitdem wurden sie über 350.000 Mal verschrieben. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl verdoppelt. DIGAs sollten ursprünglich die Trendwende im Gesundheitssystem bringen. Sie sollten die Vorsorge verbessern und dazu führen, dass Patientinnen und Patienten Gesundheitsübungen bei sich zu Hause auch wirklich durchführen. Dieses Versprechen halten die DIGAs aber noch nicht. Die Chefin der gesetzlichen Krankenversicherungen sagt, es konnte noch nicht nachgewiesen werden, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten verbessert wurde. Außerdem sind von den 52 zugelassenen DIGAs in Deutschland viele noch in einer Probephase, weil ihr Nutzen nicht bewiesen ist. Die Hersteller können die Preise in so einer Probephase frei bestimmen und die Krankenkassen müssen sie erstatten. Laut Kassenverband ist nur bei jeder 5. verschriebenen App der Nutzen auch wirklich nachgewiesen. Bisher kann Lungenkrebs nur durch eine Computertomographie, ein CT, nachgewiesen werden. Menschen, die stark rauchen oder die starken Umweltverschmutzungen ausgesetzt sind, sollten ab ihrem 50. Geburtstag jedes Jahr ein CT machen lassen, um nachzuschauen, ob die Lunge noch in Ordnung ist. Das kostet allerdings extrem viel Geld und ist vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen nicht umsetzbar, weil oft gar keine CT-Scanner zur Verfügung stehen. Eine Alternative haben jetzt Forschende am MIT entwickelt, und zwar Nanopartikelsensoren, die man einatmen kann. Finden die in der Lunge krebsrelevante Proteine, erzeugen sie ein Signal. Das sammelt sich im Urin an und ist dort mit einem einfachen Papierteststreifen nachweisbar. Getestet haben die Forschenden das System an Mäusen. Da war es sehr zuverlässig im Erkennen von Lungentumoren im Frühstadium. In einem nächsten Schritt wollen sie menschliche Biopsieproben analysieren, um herauszufinden, ob die Sensoren auch dafür geeignet sind. Die gute Nachricht zuerst. Im südlichen Afrika schrumpfen die Elefantenpopulationen nicht mehr. Aber das hängt stark davon ab, wo sie leben. Im Fachmagazin Science Advances ist eine Studie erschienen, für die Daten zu mehr als 100 verschiedenen Elefantenherden über 25 Jahre ausgewertet wurden. Demnach haben Populationen in Tansania, Sambia und Simbabwe abgenommen. Ursache ist die illegale Jagd auf die Tiere. In Botswana dagegen sind die Gruppen gewachsen. Das gleicht den Verlust wieder aus. Ob eine Elefantenpopulation langfristig stabil ist, hängt davon ab, wie ihr Lebensraum aussieht, sagen die Forschenden. Am besten ist, wenn sie ein großes, geschütztes Kerngebiet haben, umgeben von Pufferzonen, in denen etwas menschliche Aktivität erlaubt ist, etwa nachhaltige Landwirtschaft. Idealerweise sind diese geschützten Gebiete miteinander verbunden. So können sich Elefanten von einem Gebiet ins nächste bewegen, wenn sie das müssen. Bei Elefanten in gut geschützten, aber isolierten Parks besteht die Gefahr, dass die Population zu stark wächst und das Territorium schnell zu klein wird. Das bietet keine langfristige Stabilität für die Elefanten.
Deutschlandfunk Nova.